Jemand hat gebetet und wir haben im Lied gebetet, deswegen verzichte ich auch ein drittes Gebet diesmal. Und die Lesung ist beinhaltet in der Predigt heute. Wie Rudy heute Morgen verraten hat, habe ich den Prediger über die Sommerzeit freie Hand gegeben. Manche freuen sich, manche quälen sich, einen Predigttext selbst auszusuchen. Aber ich bin zumindest fair und habe mir auch freie Hand gegeben, einen Predigttext auszusuchen. Und für mich ist es auch manchmal eine Qual. Zum Beispiel hat es diesmal bedeutet, dass ich relativ in letzter Minute den Text gewechselt habe von einem zum anderen, weil ich fand, ich komme nicht genug weiter mit dem ursprünglichen. Vielleicht kommt das später im Sommer. Hier ist mein Text, ein sehr kurzer Text. In den Gemeindebibeln steht das so, Sprüche 29, 18. Wo keine Vision ist, verwildert das Volk, aber wohl dem, der das Gesetz beachtet. Das ist sofort etwas problematisch. Denn ich hätte das ein bisschen anders übersetzt, so wie eigentlich Martin Luther in Originalversion. Es geht um das Wort Vision. Luther im Original hatte es, und vielleicht kommt es, ja, es ist da, sorry, das ist nicht an, aber das macht nichts. Wo keine Offenbarung ist, da wird das Volk wild und wüst. Aber wohl dem, der auf die Weisung achtet. So, bevor wir weitergehen, sollte ich erklären, warum ich diese Version bevorzuge. Also, mein erster Punkt ist Bedeutung. Ich habe diesen Vers oft auch auf Englisch in der anderen Version erlebt. Where there is no vision, the people perish. In Büchern und Seminaren zum Thema Leiterschaft in der Gemeinde oder zum Thema Gemeindegründung wird es oft zitiert. Where there is no vision, the people perish. Die Leiterschaft einer Gemeinde muss Vision haben. Es ist eine Ermutigung, vom Wachstum zu träumen und klare Ziele zu haben. Man wird normalerweise ermutigt, eine große Vision zu entwickeln, die Gott dann mit Leben füllen soll. Und ich bezweifle nicht, dass eine solche Vision hilfreich sein kann und allzu oft bei uns Pastoren fehlt. Was Gott vorhat, wird manchmal durch unser Kleindenken und Kleinglauben verhindert oder beeinträchtigt. Aber hier geht es nicht um eine solche Art von Vision, eine Vision, die ich von innen, von mir aus holen muss. Dieses Wort für Vision wird für die Vision benutzt, die Propheten im Alten Testament empfangen haben. Die ESV, die Version der Bibel, die wir im englischen Gottesdienst benutzen, benutzt hier prophetische Vision. Das ist vielleicht eher, was gemeint ist. Nicht die Vision, die ich habe, sondern die prophetische Vision, die Gott mir schenkt. Und vielleicht ist das die wichtige Frage, wo kommt diese Vision her? Wo ist die Quelle? Es gibt die zwei Optionen, kommt es von innen oder kommt es von außen? Und wenn es von innen kommt, dann ist es von mir und es gibt Platz für solche Visionen. Meine Hoffnung, mein Traum, mein Ehrgeiz. Aber wenn es von außen kommt, ist es von Gott. Und hier geht es in diesem Vers um diese zweite Art von Vision. Eine Vision, die man empfängt. Und wenn du noch nicht überzeugt bist, dass das stimmt, dann lass mich kurz erklären, wie Dichtung in der hebräischen Tradition funktioniert. Sehr oft gibt es in einem Vers zwei Zeilen, zwei Sätze, die miteinander zu tun haben. ein Kontrast oder ein Vergleich oder auch zwei, die nebeneinander stehen. Zum Beispiel hier, ich benutze hier die auf dem Schirm, wo keine Offenbarung ist, da wird das Volk wild und wüst, aber wohl dem, der auf die Weisung achtet. Die zwei Seiten sind ein Kontrast. Wo es keine Offenbarung ist, Katastrophe. Wo die Weisung geachtet wird, da ist wohl denen, die so leben. Weisung bei ursprünglichen Luther ist hier als Gesetz übersetzt. Es geht hier um die Tora, die Offenbarung, die Mose auf dem Berg Sinai empfangen hat. Auch so eine Art prophetischer Eindruck, aber eher die grundsätzliche, auf dem alles andere gebaut worden ist. Die Propheten, die später im Alten Testament gekommen sind, normalerweise haben sie nichts völlig grundsätzlich Neues gebracht. Sie haben eher gesagt, Gott hat mir gesagt, dieses Teil der Tora vernachlässigt ihr. Also die Propheten haben oft das Volk Gottes zurückgerufen zum gegebene Offenbarung durch Mose. Was Gott gibt, ob sozusagen in Worten wie auf Sinai oder in Bildern, wie oft passiert ist für die Visionen der Propheten, was Gott gibt, hat ewige Gültigkeit. Es soll Fundament sein für unser Leben als Einzelne und für unser Leben als Gesellschaft. Die Offenbarung Gottes, seine Weisungen, sein Tora, sein Gesetz, die bietet einen klaren Rahmen, in dem der Mensch am besten lebt, wohl denen, die so nach seinem Gesetz leben. Er setzt dabei Grenzen, die zu unserem Wohl sind, die uns zum Segen dienen sollen. Was Gott gibt, was Gott spricht, hat ewige Gültigkeit. Und das bedeutet, wie wir mit solchen göttlichen Inputs umgehen, ist von höchster Bedeutung. Und das ist das, was in diesem Spruch ausgedrückt wird. Wo keine Vision ist, wo keine Offenbarung ist, da wird das Volk wild und wüst. Aber wohl dem, der auf die Weisung achtet. Ohne diese Offenbarung als Grundlage für unser Leben, werden alle Menschen über kurz oder lang wild und wüst. Ohne gesunde Grenzen. Zügellos, man könnte sagen. Also das war mein erster Punkt oder Erklärung, die Bedeutung, was Gott sendet. Es geht um, was von außen kommt für uns Menschen. Lassen wir uns jetzt ein bisschen konkreter werden. Was bedeutet das, was wir so theoretisch betrachtet haben, in der Praxis? Ich habe zwei Beispiele, ein Negativbeispiel und ein positives Beispiel. Da das jetzt auf Beamer ist, könnt ihr mit mir kommen und das immerhin sehen zu 2. Mose, Exodus, Kapitel 32. Bevor wir da kommen, wer weiß, was in 2. Mose 32 passiert? Hände hoch, nicht schauen, Hände hoch. Wer weiß schon, was in 2. Mose 32 passiert? Ach, nicht so viele Bibelkündig Menschen hier. Es geht um das goldene Kalb, leider. So, das ist Seite 98, 2. Mose 32. Moses ist auf dem Berg Sinai, um das zu empfangen, was wir gerade besprochen haben. Einiges ist schon klar, auch bevor er auf den Berg gestiegen ist. Nur der Gott, der sie aus der Befreiung, aus der Gefangenschaft befreit hat, gebührt Anbetung. Und er sollte nicht abgebildet werden. Alles, was man von Gott abbildet, ist eine Einschränkung. Gott ist immer mehr, als was ein Mensch in einem Bild zusammen oder eine Statue oder sowas abbilden kann. Aber genau das ist, was sie tun, während Mose auf dem Berg ist. Die bitten Aaron und er macht das, er baut oder schafft ein goldenes Kalb. Hört mal zu, wie Mose reagiert, als er zurückkommt. 32,19. Als Mose aber nahe zum Lager kam und das Kalb und die Reigentänze sah, entbrannte sein Zorn und er warf die Tafeln aus seinen Händen und zerbrach sie unten am Berg. Und er nahm das Kalb, das sie gemacht hatten, verbrannte es mit Feuer, zermalmte es zu Pulver, streute es aufs Wasser und gab es den Kindern Israel zu trinken. Und Mose sagte zu Aaron, was hat dir das Volk angetan, dass du eine so große Sünde über sie gebracht hast? Aaron sagte, mein Herr, lasse seinen Zorn nicht entbrennen. Du weißt, dass dieses Volk böse ist. Und sie sagten zu mir, mach uns Götter, die vor uns hergehen. Denn wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist, der uns aus Ägypten geführt hat. Ich sagte zu ihnen, wer Gold hat, der reiße es ab und gebe es mir. Und ich warf es ins Feuer. Daraus ist das Kalb geworden. Nicht ganz absichtlich. Darauf deutet er hin. Als Mose sah, dass das Volk zuchtlos geworden war, denn Aaron hatte sie zuchtlos werden lassen, zum Gespött bei ihren Widersachern, trat Mose in den Eingang des Lagers und sagte, Herr zu mir, wer dem Herrn angehört. Und da sammelten sich alle Söhne Levis zu ihm. Wir gehen nicht weiter auf die Einzelheiten ein da, nur merke wohl, dass in Vers 25, was Mose sah, da ist genau dasselbe Wort benutzt wie in Sprüche 29. Als Mose sah, dass das Volk zuchtlos geworden war, wild und wüst war, zügellos geworden war, ohne Grenzen geworden war, denn Aaron hatte sie wild und wüst werden lassen. Das ist ein klares Beispiel von dieser ersten Hälfte vom Spruch. Sie machen sich los, sie haben sich gelöst von der Offenbarung, die Gott gegeben hat. Ein weiteres Beispiel gibt es am Ende der Richterzeit. Das ist die Zeit sozusagen zwischen Mose und den Königen. Das ist auch noch ein negatives Beispiel, aber es ist die Überleitung zum positiven Beispiel. Die Situation am Gegenende der Richterzeit könnte man mit einem Vers zusammenfassen, das am Ende des Buchs Richters kommt. Zu der Zeit war kein König in Israel. Jeder tat, was ihm richtig erschien. Oder wie, ich mag das Original Luther da, wie es ihm recht dünkte. Das finde ich schön, aber hier ist vielleicht verständlicher. Jede Tat, was in seinen eigenen Augen richtig war, ist es buchstäblich. Und das ist eine Zusammenfassung von den letzten Kapiteln vom Richterbuch, wo das Volk noch zügelloser geworden ist, als in der Zeit, als Mose auf dem Berg war und über Jahre hinweg. Das kann man lesen, man braucht das nicht jetzt zu lesen. Jede tat, was in seinen Augen richtig war, und es waren keine Grenzen mehr, und es war furchtbar, das Leben in der Gesellschaft. Natürlich ist das schlimm für jede Gesellschaft, die ohne Gottes Gebote lebt, aber wenn Gottes Volk selbst ohne seine Offenbarung lebt, ist das besonders schlimm. Und man könnte wohl sagen, dass unsere jetzige Gesellschaft hier im Westen ist auch eine Gesellschaft, wo jeder tut, was ihm recht dünkte, was in seinen eigenen Augen richtig ist. Uns ist Offenbarung gegeben worden. Unsere Gesellschaft ist historisch davon geprägt, von der christlichen Offenbarung. Aber immer mehr herrscht, man könnte sagen, Richterstimmung in diesem Sinn, von der Zeit der Richter. Ich glaube, ich brauche das nicht zu beweisen. Menschen heutzutage tun entweder, was ihrer menschlichen Vernunft entspricht, egal was Gott sagt, meine Vernunft sagt was anderes, oder was ihm oder ihr Vergnügen verspricht, das tut der Mensch heute. Oder beides, was die Vernunft sagt, was für Vergnügen verspricht. Und so leben wir in ähnlichen Verhältnissen zu denen, die damals gelebt haben. Und deswegen ist es besonders interessant zu hören, was Gott damals getan hat, um eine Wende unter seinem Volk herbeizuführen. Und hier kommen wir zu diesem positiven Beispiel von Sprüche 29, 18. Ihr könnt gerne 1. Samuel nachschlagen, das ist Seite 304. Seite 304, 1. Samuel 3. Man könnte es so betrachten, dass Gottes Strategie, um diese Wende herbeizuführen, auf zwei Ebenen abläuft, auf eine langfristige Ebene, auf eine kurzfristige, und ich betrachte hier nur die kurzfristige, die unmittelbare Ebene, die unmittelbaren Maßnahmen, die Gott unternimmt. Es fängt in Schwachheit an, wo niemand hätte erwartet, dass Gott aktiv gewesen wäre oder dass die Folge so große Folgen haben würde, wo die Folgen so groß sein würden. Es fängt in der Schwachheit einer Frau an, die keine Kinder gebären kann. Eine für die damalige Gesellschaft beträchtlicher Mangel, das brachte Scham für Hanna. Sie ist unfruchtbar. Aber Gott greift ein, Hanna wird schwanger und kriegt ein Kind. Wer hätte gedacht, dass dieses erhörtes Gebet von Hanna eine Wende im ganzen Leben Gottes Volkes einführen wird? Die Mutter Hanna übergibt ihr Kind zum Dienst im Haus des Herrn in Shiloh. Und die Folge dieses Schrittes ist im Kapitel 3 hier zu lesen. Es ist für viele eine ziemlich bekannte Geschichte, vielleicht nicht mehr. Ich meine, es war vorher so eine Lieblingsgeschichte in der Sonntagsschule für die Kinder, wie Samuel als Kind im Haus des Herrn dreimal eine Stimme hörte, die ihn rief. Und er dachte, das war Eli, der Priester, und er ging zu ihm. Und endgültig mussten beide erkennen, das war Gott, die ihn ruft. Zum Beispiel da Vers 8, der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal. Er stand auf und ging zu Eli und sagte, sieh, hier bin ich, du hast mich gerufen. Und da merkte Eli, dass der Herr den Jungen rief. Und Eli sagte zu Samuel, geh wieder hin und leg dich schlafen, und wenn du gerufen wirst, so sprich, rede Herr, denn dein Knecht hört. Und Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Er tut, was ihm befohlen wird, und er hört das erste Mal in seinem Leben eine Botschaft von Herrn. Er bekommt sozusagen eine Vision, eine Offenbarung vom Herrn. Mit dem Inhalt dieser Offenbarung, das betraf eigentlich Eli und seine Söhne, da gehen wir jetzt nicht ein. Wichtig ist eher, wie dieser Vorgang beschrieben wird vom Verfasser hier. Vergiss nicht die Situation unter dem Volk Gottes zu dieser Zeit. Jeder tut, was in seinen eigenen Augen richtig ist. Wo keine Offenbarung ist, da wird das Volk wild und wüst. Hört mal dann den Kommentar des Autors zu Vers 1. Zu der Zeit, als Samuel, der Junge, unter Eli, dem Herrn, diente, war das Wort des Herrn selten. Und Visionen, prophetische Visionen, kamen kaum vor. So wird das Volk wild und wüst. Und Vers 7. Aber Samuel kannte den Herrn noch nicht. Und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart. So war das Volk wild und wüst. Vers 10. Da kam der Herr, trat herzu und rief wie vorher: Samuel, Samuel! Und Samuel sagte: Rede, denn dein Knecht hört. Es braucht nicht nur die Vision, sondern ein Prophet, der zuhört. Und der Herr sagte zu Samuel: Sieh, ich tue etwas in Israel, sodass jedem, der es hören wird, beide Ohren gellen werden. Und dann, wie gesagt, das ist die erste Botschaft, die er bekommt. Die erste Vision geht um Eli und seine Söhne, die furchtbare, wild und wüste Menschen sind. Nicht Eli, sondern die Söhne. Und dann gehen wir weiter am Ende des Kapitels. Oder vielleicht schon Vers 15. Samuel lag bis an den Morgen und tat die Türen auf am Haus des Herrn. Samuel aber fürchtete sich, Eli die Vision zu sagen. Da rief Eli Samuel und sagte: Samuel, mein Sohn. Er antwortete: Sieh, hier bin ich. Er sagte: Was ist das Wort, das er dir gesagt hat? Verschweige mir nichts. Gott tue dir dies und das, wenn du mir etwas verschweigst von allem, was er zu dir gesagt hat. Da sagte ihm Samuel alles und verschwieg ihm nichts. Er aber sagte: Es ist der Herr. Er tue, was in seinen Augen gut ist. Also Eli ist das Gegenteil vom Volk, aber leider sind seine Söhne Menschen, die das tun, was in ihren Augen, nicht in Gottes Augen, gut ist. Und dann die Zusammenfassung ist am wichtigsten für uns. Samuel wuchs heran und der Herr war mit ihm und ließ keines von allen seinen Worten auf die Erde fallen. Und ganz Israel, von Dan bis Beersheba, erkannte, dass Samuel ein treuer Prophet des Herrn war. Und der Herr erschien weiterhin in Silo. Denn der Herr offenbarte sich Samuel in Silo durch das Wort des Herrn. Und das Wort Samuels erging an ganz Israel. Genau das, was fehlte unter Gottes Volk, wird jetzt erneut gegeben. Ich meine, es fehlte nicht, das grundsätzliche Wort durch Mose war gegeben, aber ignoriert, in Vergessenheit geraten. Aber jetzt wird das Wort Gottes, seine Offenbarung, eine prophetische Vision oder mehrere, wieder hörbar. Und in den nächsten Kapiteln geschieht das tatsächlich. Gottes Wort wird gehört und nicht mehr vernachlässigt und ignoriert. Und wie gesagt, dies wird zu einem Wendepunkt im Leben Israel. Wenn man das Buch 1. Samuel dann liest, geht es im Grunde bergauf mit dem Volk Gottes. Vor allem geistlich, aber auch in anderen Hinsichten. Was war bestimmend für diesen Wendepunkt? Bestimmend war ein Mensch, der von Gott hörte und das er hörte, dann weitergab. Das Wort Samuels erging an ganz Israel. Gottes Wort, Gottes Offenbarung ist Öffentlichkeitssache. Es gehört auf dem Marktplatz. Und wenn es stimmt, dass unsere Gesellschaft dieselben Wesenszüge wie die damalige Gesellschaft aufweist, dann ist es zu erwarten, dass die höchste Not unserer Gesellschaft eine ähnliche ist. Wo keine Offenbarung ist, da wird das Volk wild und wüst, aber wohl dem, der auf die Weisung achtet, wenn Gottes Wort wieder gehört wird. Das Volk Gottes gebraucht die Weisung Gottes. Und so sind wir beim letzten Punkt, eine Bedeutung, Erklärung der Bedeutung, dann diese zwei Beispiele oder zweieinhalb. Und jetzt, mein letzter Punkt wäre eigentlich Bedürfnis. In einer Zeit, wo auch unter dem Volk Gottes, man könnte sagen, 18a Stimmung herrscht, das Volk ist wild und wüst, in so einer Situation ist 18b das größte Bedürfnis für das Volk Gottes. Wohl dem, der auf die Weisung achtet. Wohl denen, die Gottes Wort ernst nehmen. Wohl dem, der das Gesetz beachtet, wie es hier steht. Bei uns ist es nicht so, dass Gott schweigt. Wir haben sein Wort komplett gegeben. Es ist eher, dass wir seine Stimme nicht zuhören wollen. Unsere Gesellschaft will sein Wort nicht als Maßstab nehmen. Aber es ist nicht nur unsere Gesellschaft. Damals war das nicht nur in der ganzen Welt, in der Gesellschaft, sondern unter Gottes Volk. Gottes Volk war das Volk, das wüst und wild war in der Zeit von den Richtern. So müssen wir nicht denken, das ist eine Botschaft für die böse Gesellschaft da draußen. Das ist eine Botschaft für Gottes Volk. Und unter Gottes Volk heutzutage lehnen manche Gottes Wort direkt ab, die unverschämte Variante. Manche deuten es um, die etwas subtilere Variante. Manche vernachlässigen es oder ignorieren es oder hören einfach nicht zu, die vielleicht beliebteste Variante. Und so kommt 18a Stimmung auch in die Kirche vor. Wo keine Offenbarung ist, da wird das Volk wild und wüst. Vielleicht ist das eine Übertreibung, vielleicht ist es nicht ganz fair. Aber es ist schon bemerkenswert, wie viele Leiter der Kirchen in diesem Land geschieden sind und in zweite oder dritte Ehe leben. Ich will nicht zu viel sagen, aber da ist schon eine Tendenz, wüst und wild zu leben. Was gut für Gottes Volk ist, ist auch gut für die ganze Gesellschaft. Und die Gesellschaft und das Volk Gottes, wir alle brauchen Zügel, wir brauchen die Grenzen, die Gott setzt. Wir brauchen sein Gesetz, seine Weisungen. Das ist das große Bedürfnis für das Volk Gottes. Und um so eine Wende wie damals einzuführen, haben wir ein zweites Bedürfnis, eigentlich mehrere, aber ich nenne nur ein. Wir brauchen Verkündiger wie Samuel. Wir brauchen Verkündiger mit einem prophetischen Geist. Propheten wie damals gibt es nicht mehr, die direkt Visionen von Gott bekommen, von dieser Bedeutung, weil wir haben das Wort Gottes. Gott hat sozusagen nicht Neues zu sagen. Er kann nicht mehr sagen, als er in Jesus Christus gesagt hat. Das war die volle Offenbarung Gottes in Jesus Christus. Das Wort ist schon gegeben, aber wir brauchen den prophetischen Geist, um zu sehen, was bedeutet das Wort Gottes für die bestimmte Situation, für das Volk Gottes in jeder Situation. Wir brauchen immer noch Menschen, die Gottes Wort an das Volk bringt, die tun wie Samuel, hören auf Gott, das weitergeben an das Volk Gottes. Und ich möchte zum Schluss das verdeutlichen mit einem Erlebnis, das ich in Israel hatte. Ich war ein bisschen früh eingeflogen, damit ich zum Gottesdienst gehen konnte von der Gemeinde, wo Bill und Sabine Soper gehörten, als sie in Israel waren. Es ist eine internationale Gemeinde, aber im Grunde hebräisch, also jüdische, messianische Juden, aber Menschen aus vielen Ländern. Und an diesem Tag, in diesem Sabbat, hat der Pastor übersetzt für einen amerikanischen Prediger. Und ich fand das wirklich faszinierend, wie dieser Pastor agiert hat. Er griff den Pult und er schaute sehr intensiv und konzentriert auf die Prediger. Und man spürte, wie sorgfältig und mit Intensität zuhörte, was er sagte. Er saugte das auf und dann predigte er. Er war auch Prediger. Es ist immer besser, wenn der Dolmetscher für eine Predigt ein Prediger ist selbst. Und er predigte mit Leidenschaft. Und ich dachte, ist das nicht genau, was die Propheten im Alten Testament getan haben? Intensiv auf Gott gehört haben, die Vision empfangen wollten und dann das weitergegeben haben. Für mich war das so ein bisschen ein Bild von diesem prophetischen Gabe, die wir Prediger heutzutage ein bisschen anders haben. Wir erwarten nicht neue Offenbarungen von Gott, aber wir versuchen, Gottes Stimme, Gottes prophetischer Sicht für heute zu hören, indem wir in der Bibel lesen. Und so, das ist mein Schlusspunkt im Grunde. Eine Bitte, dass ihr für uns betet. Nicht nur für uns Verkündiger im hauptamtlichen Dienst, aber alle eigentlich, die Gottes Wort hören und weitergeben. Wir sind alle Propheten in dieser Hinsicht. Aber besonders für uns, die das hauptberuflich machen. Es ist erstaunlich leicht, nur zu funktionieren, etwas lässig und träge zu werden, einfach eine Predigt vorzubereiten, ohne richtig so intensiv, konzentriert auf Gott zu hören, wie in diesem Bild von dem Dolmetscherpastor. Ich möchte euch bitten, dass ihr für uns, die hier predigen, aber auch für andere Prediger hier in unserer Stadt, in unserem Land, beten. Wäre es nicht wunderbar, wenn Gott sowas machen würde, wie er damals durch Samuel getan hat, dass Gottes Wort wieder in die Gesellschaft hineinkommt und gehört wird. So bete ich zum Schluss der Predigt mit dem Vers, mit dem ich den Gottesdienst angefangen habe. Es steht geschrieben: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Nochmal, Vater, erkennen wir, dass das wahr ist, und wir möchten Menschen sein, wir möchten ein Volk sein, das deine Stimme ernst nimmt und sich intensiv mit deiner Stimme auseinandersetzt und zuhört. Wir bitten dich für Prediger, aber für das ganze Volk Gottes in diesem Land, dass wir lernen neu, was es bedeutet, deine Stimme zu hören und dein Wort weiterzugeben. Und wir bitten dich, dass dein Wort in die Gesellschaft wieder hineinkommt und unsere Gesellschaft verwandelt. In Jesu Namen. Amen.